NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In Berlin haben die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition begonnen. Dazu schalten wir gleich nach Berlin. In Dresden hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich erklärt, dass er demnächst zurücktreten wird. In Potsdam versucht die Linke derweil, den Riss in der Partei zu kitten. Dazu auch unser Kommentar. Und das Kabinett beschließt, wie Deutschland sich an einer europäischen Verteidigungsunion beteiligen könnte. Ja, in Berlin wird's jetzt also ernst. Die Union, die Liberalen und die Grünen sondieren jetzt, ob sie gemeinsam eine Regierung bilden könnten. Zunächst haben sich die Vertreter von CDU und CSU mit der FDP getroffen. Am Nachmittag dann CDU und CSU mit den Grünen. Bettina Nutz ist unsere Korrespondentin in Berlin. Wie sind denn diese ersten Gespräche verlaufen?
Naja, die häufigste Vokabel ist ja diese bekannte diplomatische Floskel. Konstruktiv seien die Gespräche gewesen. Einer hat noch gesagt, von Freude geprägt. Das war dann nach dem Treffen von Union und FDP. Seit 16:30 heute Nachmittag sitzen nun Grüne und Union zusammen. Das wird sicherlich der schwierigere Teil. Aber da hat man, höre und staune, Horst Seehofer, der hat schon mal atmosphärisch vorgearbeitet. Der ist gestern in der Grünen Parteizentrale erschienen. Und dann hat man sich schon mal 1,5 Stunden ausgetauscht. So ein bisschen, vorgetastet. Und Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die haben das vorhin so beschrieben.
Nett, freundlich, wir hatten Brezeln, bayerische Brezeln.
Ganz wichtige Sache.
Also das war schon mal so ein Vorlauf vor den Sondierungen. Und dann hört man ja noch den Kollegen, der nach den Themen fragt, um die es gegangen ist. Und da hat man in der Tat schon über das Schwierigste gesprochen, also über Flüchtlingspolitik, Stichwort Obergrenzen. Also schon mal vorgetastet und gegen 19.30 Uhr sollen die Grünen mit der Union hier fertig sein. Mal sehen, was sich dann noch ergeben hat.
Atmosphärisch vorgetastet, klingt hübsch. Warum haben sich denn die Parteienvertreter dann so häppchenweise, also die Union erst mit der FDP und dann gesondert mit den Grünen getroffen?
Ja, es hat wahrscheinlich auch was mit den Brezen zu tun. Also es geht hier sehr um Vertraulichkeit, weil die berühmten Knackpunkte mit den jeweiligen Parteien ja auch sehr unterschiedlich sind. Und das ist überhaupt der Sinn dieser ersten Treffen, zu spüren, ob und wie viel geht. Und es war ganz interessant von Peter Tauber zu hören, vom Generalsekretär der CDU, dass es bei dem Treffen zwischen Union und FDP auch um Vergangenheitsbewältigung gegangen ist. Also darum, Verletzungen auszuräumen, wie er sagte, aus der gemeinsamen Regierungszeit noch. Die war ja nicht einfach und wir erinnern uns an den Umgangston von damals, von wegen Wildsau und Gurkentruppe. Sowas muss man auch mal ausräumen. Und bei den Grünen hat man ja nie wirklich etwas mit der CSU zu tun gehabt. Und wenn man sich dann jetzt am Freitag mit allen trifft und sozusagen in Mannschaftsstärke anrückt, da kann man solche Dinge gar nicht klären. Da geht es dann viel mehr darum, alle Skeptiker auch einzubinden. Das ist dann mehr so das Ziel. Also jetzt erstmal im Kleinen sich anzunähern.
Jenseits von Wildsau und Gurkentruppe, die Sie zitiert haben, was sind denn die inhaltlichen Knackpunkte, bei denen es wirklich schwierig wird?
Ja, schon genannt, Flüchtlings- und Asylpolitik, Stichwort Obergrenze, für die CSU essentiell. Dann das Einwanderungsgesetz, das wollen ja unbedingt Grüne und FDP oder geht mit der Union so etwas, das dann anders heißt. Klimapolitik, ganz dicker Brocken, Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, aus der Kohlekraft, das wollen die Grünen am liebsten ab 2030 erreichen. Und das ist für sie auch ein zentrales Thema, was sie durchsetzen wollen. Dann für die FDP Finanz- und Steuerpolitik, da ist der Stichwort Soli, also Ausstieg aus dem Soli, das will die FDP unbedingt. Und dann geht es auch noch um Europapolitik, wo man verquer ist, Soziales. Also da gibt es viel zu tun und viel zu besprechen.
Ganz kurze letzte Frage. Man hat den Eindruck, dass diese roten Linien ziemlich heftig sind. Gleichzeitig scheint diese Jamaika-Koalition nach Merkels Worten sozusagen alternativlos. Was wird sich denn Ihrer Meinung nach durchsetzen?
Ganz kurz gesagt, mein Eindruck ist, Skeptiker hin oder her, man will das. Also für mich kommen hier mir alle so vor, als wollten sie das tatsächlich versuchen, wagen und auch in so eine Grundlage finden, dass man das 4 Jahre auch durchhalten kann in Jamaika. Ich mag mich täuschen, aber im Augenblick scheint es mir so zu sein.
Vielen Dank. Bettina Nutz war das über die ersten Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Und eine Überraschung, wir haben es eben schon gesagt, gab es heute in Dresden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat verkündet, er werde zurücktreten und zwar im Dezember. Die AfD wird das möglicherweise freuen, denn heute, 3,5 Wochen nach der Bundestagswahl, da zieht Tillich die Konsequenzen aus der Tatsache, dass die Sachsen-AfD bei der Bundestagswahl die meisten Stimmen im Freistaat geholt hat. Aus Dresden, Daniela Karls.
Im politischen Sachsen gab es in den vergangenen Tagen kaum ein anderes Thema. Wie wird es mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich und seinem Kabinett weitergehen? Vor knapp 3 Wochen war Sachsens Kultusministerin aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Spätestens seitdem stand die Frage im Raum, besetzt Tillich nur das eine Ministerium neu oder holt er gleich zu einem großen Wurf aus? Eine größere Kabinettsumbildung war vor allem deshalb im Gespräch, weil Tillich und die sächsische CDU nach dem katastrophalen Wahlergebnis bei der Bundestagswahl unter Druck standen. Heute Nachmittag wurde dann die Presse kurzfristig in die sächsische Staatskanzlei eingeladen. Stanislaw Tillich trat etwas blass, aber zügigen Schrittes vor das Mikrofon und verlas mit fester Stimme ein Statement, das es in sich hat und das so wohl die wenigsten erwartet haben.
Ich bin davon überzeugt, für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue Antworten wichtig. Es braucht den Mut, gewohnte Bahnen zu verlassen. Wir dürfen nicht in gestern oder in heute gefangen sein. Nach 27 Jahren in aktiver Verantwortung fällt mir das schwer, schwerer als sich jemand vorstellen kann. Ich weiß, dass es dafür frische Kraft und neue Kraft braucht und deswegen habe ich mich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.
Beim nächsten Landesparteitag im Dezember will Tillich nicht mehr als Landesvorsitzender der CDU kandidieren. Ebenfalls im Dezember möchte er auch das Amt des Ministerpräsidenten niederlegen. Als seinen Nachfolger für beide Ämter hat Tillich den 42-jährigen CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer vorgeschlagen. Auch mit dieser Personalie haben wohl die wenigsten gerechnet. Hatte Kretschmer doch bei der Bundestagswahl sein Direktmandat in Görlitz an die AfD verloren. Außerdem hat auch er maßgeblich den Kurs der sächsischen CDU in den vergangenen Jahren mitbestimmt. Tillich hält diese kritischen Punkte aber offenbar für nicht wesentlich.
Er ist Sachse mit Herz und Verstand, der jung und doch erfahren ist. Er ist ein Gewinn für das Land. Als Kreisrat kennt er die Belange der kommunalen Familie genauso, wie er sich in der Bundespolitik auskennt. Er hat ein belastbares Netzwerk in Berlin, das er hierher nach Sachsen mitbringt. Und er hat sich eine hohe Wertschätzung erarbeitet und ist im Land und darüber hinaus sehr geachtet.
Stanislaw Tillich will morgen nun den neuen Kultusminister ernennen. Alle anderen neuen personellen Weichenstellungen und auch die Diskussion über einen neuen politischen Kurs in der sächsischen CDU wird er aber wohl seinem designierten Nachfolger Michael Kretschmer überlassen. Der 58-jährige Stanislaw Tillich wird aber weiterhin auf der politischen Bühne präsent sein. Sein Mandat als Wahlkreisabgeordneter im sächsischen Landtag will er behalten und auch bei den Sondierungsgesprächen in Berlin will er wie geplant teilnehmen.
Aus Dresden war das Daniela Karls. Die Linkspartei hat gestern ihren parteiinternen Machtkampf um Posten und Personen wieder aufleben lassen und sich dabei auch öffentlich zerlegt. In der Pressekonferenz nach der Fraktionsklausur zankten sie sogar darum, wer die wartenden Journalisten begrüßen durfte. Mittlerweile gilt dieser Machtkampf offiziell als beigelegt und die Sieger stehen auch fest. Das sind die Fraktionschef Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Und die haben heute die Partei gemahnt, zu den Sachfragen zurückzukehren. Aus Potsdam, Dagmar Pepping.
Dietmar Bartsch sagte es mit aller Offenheit. Er sei froh, dass diese Konflikte nicht vor dem Tag der Bundestagswahl sichtbar geworden seien.
Fazit der Klausur: heftiges Ruckeln. Einige sind auch, wir alle, ein bisschen mit den Köpfen gegen die Decke des Autos gestoßen. Aber wir sind jetzt mit diesen Entscheidungen gut gerüstet für das, was notwendig ist.
Nämlich für die Auseinandersetzung mit der künftigen Regierung, so der alte und neue Fraktionschef der Linken. Sarah Wagenknecht, die vor der Klausur in einem Brief an die Fraktionsmitglieder mit Rückzug gedroht hatte, formulierte es schärfer. Wagenknecht sprach von überflüssigen Attacken und forderte einen sofortigen Schlussstrich unter derartige innerparteiliche Grabenkämpfe.
Das ist leider etwas, was natürlich auch nicht unbedingt zur Begeisterung für die Politik bei den Menschen beiträgt. Und deswegen muss ich für uns sagen, wir müssen das dringend beenden.
Wagenknecht nannte keine Namen, meinte aber die beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger. Die beiden wollten ihre Position in der Bundestagsfraktion stärken und vor allem Wagenknecht einhegen. Der Kompromiss nach stundenlanger hitziger Debatte, etwas mehr Rederecht für die Parteichefs im Bundestag und eine beratende Stimme für Kipping und Rieksinger im Fraktionsvorstand. Dem gehört auch die schleswig-holsteinische Abgeordnete Cornelia Möhring an. Der Streit vor und während der Klausur sei unnötig und übermäßig zugespitzt gewesen, kritisiert Möhring.
Nach der Diskussion in der Fraktion habe ich das volle Vertrauen, dass die Fraktion alle Beteiligten in der Führung da entsprechend treiben wird und das nicht nochmal durchgeht. Ich teile das, was Petra Pau sagt. Das war überhaupt gar nicht nötig.
Die Bundestagsvizepräsidentin der Linken hatte von einem Kindergarten gesprochen und die Führung aufgefordert, sich zusammenzureißen. Wagenknecht und Bartsch erhielten bei ihrer Wiederwahl etwas schlechtere Ergebnisse als vor 2 Jahren. Rund 75% für Wagenknecht und 80% für Bartsch.
Ich glaube, da kann man ziemlich zufrieden sein. Ich meine, Herr Kauder hatte weniger als 4.
Allerdings stimmten einige Fraktionsmitglieder nur deshalb für Wagenknecht, um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, wie es hieß. Insbesondere Wagenknechts Äußerungen zur Flüchtlingspolitik stoßen bei vielen in der Partei auf Kritik. Sie werde weiterhin darum ringen, die rund 400.000 Wähler zurückzugewinnen, die bei der Bundestagswahl von der Linken zur AfD gewandert sind, kündigte Wagenknecht an. Kehrt also wieder Ruhe bei der Linken ein? Dietmar Bartsch ist sich da nicht so sicher.
Nach dem Gewitter wissen Sie ja auch nicht, ob das das Reinigende war oder ob noch was kommt, Donner und Gewitter.
Bartschs Lösungsvorschlag, zurück zur Politik.
Aus Potsdam war das Dagmar Pepping. Und nicht nur Dietmar Bartsch ist etwas unsicher, ob da vielleicht doch noch ein Gewitter hinten ankommt. Viele andere fragen sich das auch. Denn es geht ja nicht nur um Personen, es geht auch um politische Inhalte. Sarah Wagenknecht hat in der Flüchtlingspolitik Positionen bezogen, die vielen eher rechts als links erscheinen. Und der öffentlichen Wahrnehmung der Partei tut das Hickhack natürlich überhaupt nicht gut. Birgit Schmeitzner kommentiert.
Größer hätte die Diskrepanz gar nicht sein können. Draußen schien die Spätsommersonne über dem Templiner See, drinnen blickte man in verdunkelte Mienen bei Wagenknecht, Kipping und Co. Und mittendrin verschreckte Neulinge in der linken Fraktion, die sich fragen, wo sie denn um Himmels Willen hingeraten sind. Die Szene bei der nächtlichen Pressekonferenz, als Sarah Wagenknecht dem verdatterten Parteichef Bernd Rieksinger in die Parade fuhr, ihm quasi den Mund verbot, steht da für sich. Souverän geht anders, giftet Parteichefin Katja Kipping Richtung Sarah Wagenknecht. Und sie hat recht. Aber das gilt nicht nur für Wagenknecht, sondern für die gesamte linken Fraktion. Klar, die muss sich erst mal finden in der neuen Rolle. Kleinste Fraktion im Bundestag, nichts mehr mit Oppositionsführerin. Überholt von der AfD, die den Linken im Osten 400.000 Wähler abgeworben hat. Sie muss auch Antworten finden auf das Problem der vielen unterschiedlichen Wählergruppen, die sie bedienen muss. Vielfalt kann ein Fluch sein, was urbane Hipster anspricht, stößt ostdeutsche Landbewohner ab. Das Streitthema Flüchtlinge und Flüchtlingsschutz ist da ein Paradebeispiel. Widerwillig hatte Wagenknecht die liberalen Aussagen des Wahlprogrammes mitgetragen. Doch ihre Zurückhaltung fand mit dem Wahlabend ein Ende, als klar war, dass die Linke nur leicht zulegen konnte und dass das Ergebnis gerade mal für Platz 5 im Bundestag reichen würde. Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine teilte via Facebook kräftig aus, und das setzte einen scharfen Ton, mit dem es eine Machtprobe in der Führungsriege geben musste. Wagenknecht drohte mit Rücktritt und stand am Ende als Siegerin da, hat sich also erstmal durchgesetzt. Zurück bleibt ein schaler Geschmack im Mund und die kopfschüttelnde Frage, warum nur finden linke Vollblutpolitiker keinen anderen Weg, als dieses sich öffentlich zerfleischen? Eine Empfehlung für konstruktive Oppositionsarbeit, mit der die Linke der künftigen Regierung auf die Finger schaut, ist das nicht.
Den Machtkampf in der Linkspartei kommentierte Birgit Schmeitzner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wie lange es dauert, bis wir eine neue Bundesregierung haben, das ist unklar. Und bis dahin amtiert die alte. Und die hat heute beschlossen, dass 7 Einsätze der Bundeswehr im Ausland verlängert werden sollen. Darüber muss der Bundestag natürlich noch abstimmen. Das Kabinett hat sich außerdem mit den militärischen Plänen der EU befasst und ein Eckpunktepapier beschlossen für eine europäische Verteidigungsunion. Aus Berlin, Christina Nagel.
Wenn es um europäische Verteidigungsprojekte geht, werden nur allzu gern Kürzel bemüht. Deutschland, so hat es das Kabinett heute beschlossen, wird sich also an der SSZ beteiligen, der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, Englisch kurz PESCO. Dahinter verbirgt sich eine nicht ganz neue, aber nie umgesetzte Idee. Die EU-Länder, die sich an dem Projekt beteiligen, wollen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich enger zusammenarbeiten. Es geht um eine stärkere Vernetzung, um gemeinsame Investitionen, Plattformen und Strukturen. Denn daran machte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen heute an einem Beispiel klar, fehle es bis heute.
Heute ist es so in Europa, dass wir viele unterschiedliche Systeme haben. Viele verschiedene Kampfhubschrauber, viele verschiedene Kampfjets. Wir haben unterschiedlich gepanzerte Fahrzeuge, wir haben unterschiedliche Schiffe und Boote in der Marine. Das ist kleinteilig, zersplittert, sehr teuer und wenig abgestimmt.
Hier wollen die Teilnehmer ansetzen. Ausrüstung zum Beispiel soll gemeinsam entwickelt, beschafft und betrieben werden, Projekte mit vereinten Kräften angegangen und finanziert werden.
Ob es ein europäisches verlegbares Krankenhaus ist oder ein Trainingscenter für Missionen, ob es der Aufbau ist von gemeinsamen Verbänden wie zum Beispiel einer Hubschrauberstaffel oder Lufttransportverbände bis hin zum Thema Cyber.
Effizienter soll das Miteinander werden und damit auch wirtschaftlicher. Für Verteidigungsministerin von der Leyen ist es ein erster wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion, etwas, auf das man lange hingearbeitet habe. Das Kabinett stellte heute aber nicht nur die Weichen für mehr Kooperation im europäischen Verteidigungssektor, es wurden auch die Mandate für gleich 7 Auslandseinsätze der Bundeswehr, darunter auch die Einsätze in Afghanistan, im Irak und in Mali, verlängert. Allerdings nicht, wie sonst üblich, um ein Jahr, sondern nur, wie Regierungssprecher Seibert erklärte, um 3 Monate.
Das ist eine zunächst technische Verlängerung und die soll gewährleisten, dass einer neuen Bundesregierung und dem neuen Deutschen Bundestag ausreichend Zeit gegeben wird, sich inhaltlich mit diesen Mandaten zu befassen.
Die Mandate selbst werden deshalb nicht verändert. Der Auftrag bleibt, wie er ist. Abgeordnete der SPD und von den Linken wollen die Mandatsverlängerung, auch wenn sie nur technisch ist, trotzdem im Bundestag diskutieren. Umstritten ist angesichts der aktuellen Lage vor allem das Mandat zur Ausbildung kurdischer Soldaten im Nordirak.
Heute jährt sich zum 40. Mal ein sehr besonderer Tag des deutschen Herbstes. In der Nacht zum 18. Oktober 1977 starben 3 Mitglieder der Rote Armee-Fraktion in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim. Am 18. Oktober wurden auch die Geiseln der entführten Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu befreit. Und die RAF ermordete den entführten Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Am heutigen Jahrestag hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung geäußert. Aus Berlin, Alex Krämer.
Der Bundespräsident nutzt die Erinnerung an den Herbst 1977, um Fragen zur Gegenwart zu stellen. Befassen wir uns genug mit den Motiven für Fanatismus? Tun wir genug, um einer Radikalisierung entgegenzuwirken, die mitten unter uns stattfindet? Steinmeiers Antwort in beiden Fällen: Nein, bei weitem nicht. Destabilisierung durch Angst, darum gehe es Terroristen, denen der Rote Armee-Fraktion genauso wie denen des rechtsextremen NSU oder Islamisten. Jeder Anschlag zwinge dazu, schärfer wahrzunehmen, wie Terror entstehe und nach einem Umgang damit zu suchen, etwa durch bessere Sicherheitsvorkehrungen. Eine breite Debatte über Aufgaben und Ausstattung der Sicherheitsbehörden sei nötig, genauso wie eine über die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Anlass für Steinmeier, sich mit dem Thema Terrorismus zu beschäftigen, ist die Ermordung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Schleyer vor 40 Jahren. Die Rote Armee-Fraktion hatte Schleyer nach wochenlanger Geiselhaft erschossen. Mehrere Mitglieder der RAF begingen daraufhin im Gefängnis Selbstmord. In diesem Zusammenhang wendet sich der Bundespräsident gegen, so wörtlich, Märtyrerlegenden. Die Geschichte von einem Justizmord an den Häftlingen habe sich viel zu lange gehalten.
Aus Berlin war das Alex Krämer. Um eine ganz andere Art von Terror ging es heute in Paris. Der französische Senat hat ein neues Antiterrorgesetz verabschiedet. Vergangene Woche hatte die Nationalversammlung schon zugestimmt. Dieses Gesetz gibt den Sicherheitsbehörden deutlich mehr Rechte und genau darum ist es auch umstritten. Denn bereits der Ausnahmezustand hatte 2015 deren Befugnisse deutlich ausgeweitet und das schränkt eben immer auch die Bürgerrechte ein. Das ficht Präsident Emmanuel Macron aber nicht an. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass Präsident Emmanuel Macron seine Grundsatzrede zur Sicherheitslage in Frankreich ausgerechnet auf den heutigen Tag verschoben hatte. Während der Senat, die 2. französische Parlamentskammer, endgültig grünes Licht für das neue Antiterrorgesetz gab, nutzte Frankreichs Staatsoberhaupt die Gelegenheit, das Ende des Ausnahmezustands Anfang November und das Nachfolgegesetz zu verteidigen.
L'efficacité marginale de l'état d'urgence.
Die marginale Wirksamkeit des Ausnahmezustands ist nicht mehr gegeben. Er hilft leider nicht gegen die Realität gewisser Attentate. Er antwortet nicht auf angemessene Weise auf die Bedrohung, die der islamistische Terrorismus darstellt. 13 Attentate seien seit Beginn des Jahres verhindert worden, unterstrich Macron in seiner Ansprache vor geladenen Polizisten. Sie und weitere Behörden sollen mit dem neuen Antiterrorgesetz Befugnisse erhalten, über die sie bislang nur im Ausnahmezustand verfügten, allerdings in leicht abgeschwächter Form. So dürfen sie Hausdurchsuchungen Durchsuchungen bei Terrorverdächtigen künftig auch im Normalfall ohne Anordnung eines Richters vornehmen. Allerdings müssen sie sich zumindest ein richterliches Einverständnis holen. Die Behörden können mutmaßlichen Gefährdern zudem verbieten, die Gemeindegrenze zu verlassen. Und sie dürfen Kultstätten schließen, in denen zu Hass und Terror aufgerufen wird. Maßnahmen, die erstmal bis 2020 gelten sollen und der Kontrolle des Parlaments unterliegen. Außerdem erlaubt das Gesetz Identitätskontrollen im Umkreis von Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen.
Il est indispensable, le 1er novembre prochain.
Es ist unerlässlich, mit diesen gesetzlichen Maßnahmen, die solide und viel besser auf die Bedrohung ausgerichtet sind, aus dem Ausnahmezustand auszusteigen. Und ich hoffe, dass sie es ermöglichen, wirksam auf die Herausforderung des islamistischen Terrorismus zu antworten.
Je l'espère efficacement au défi du terrorisme islamiste.
Betonte Präsident Macron und forderte die Polizisten gleichzeitig auf, ihre neuen Befugnisse ohne Nachgiebigkeit anzuwenden. In der französischen Nationalversammlung hatte das neue Sicherheits- und Antiterrorismusgesetz den Sommer über für heftige Debatten gesorgt. Während es einem Teil des konservativen Lagers und den extrem rechten Abgeordneten des Front National nicht weit genug geht, sehen die ultralinken Abgeordneten durch das Gesetz die Freiheit der Bürger bedroht.
Alle 5 Jahre trifft sich Chinas KP zum Parteitag und ab heute ist es wieder soweit. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat den Kongress mit einer Rede eröffnet, in der er seine Pläne dafür skizzierte, wie er China wirtschaftlich und militärisch mehr Gewicht verleihen will. Der Parteitag ist auch vor den Türen der Veranstaltung ein großes Ereignis. Aus Peking, Axel Dorloff.
Das hatte sich Chinas politische Führung anders vorgestellt. Regen und Smog an diesem Morgen in Peking. Dabei tut man vor wichtigen Großveranstaltungen immer alles für saubere Luft und blauen Himmel. Fabriken haben extra ihre Produktion gedrosselt, Baustellen wurden vorübergehend stillgelegt. Dieses Mal ohne Erfolg. Der 62-jährige Mei Yunzhang sitzt trotzdem voller Elan auf seinem kleinen Hocker auf dem Bürgersteig. Er ist freiwilliger Aufpasser zum Parteitag, eine rote Binde um den Arm als Erkennungszeichen. Wir sind alle Rentner und arbeiten hier als Freiwillige. Jeden Tag 4 Stunden, morgens 2 und nachmittags 2. Wenn uns irgendetwas verdächtig vorkommt, melden wir das. Das Motto heißt, macht jeden Bürger zum Soldaten. Das dient auch zur Abschreckung. Keine Störgeräusche soll es geben zum 19. Parteitag in der großen Halle des Volkes. Wer sich dem Machtzentrum in Chinas Hauptstadt nähert, kommt an großflächigen roten Transparenten vorbei. Immer wieder neue Siege durch den Sozialismus chinesischer Prägung, heißt es da. Oder rückt enger zusammen um den Kern der kommunistischen Partei, Genosse Xi Jinping. Chinas oberster Führer hat an diesem Morgen seinen ersten großen Auftritt. Als Xi Jinping in die Halle einmarschiert, folgen ihm seine Vorgänger Hu Jintao und Jiang Zemin. Das soll, gleich zu Beginn des Parteitages, die Einheit der Partei symbolisieren. Mehr als 3,5 Stunden trägt Xi Jinping vor knapp 2300 Delegierten seinen politischen Bericht vor. Eine Botschaft: Der Umbau der Wirtschaft in den vergangenen 5 Jahren habe funktioniert. Unsere Wirtschaft hat bedeutende Fortschritte gemacht. Wir haben ein neues Entwicklungs- und Wachstumskonzept. Wir setzen auf Qualität und Effizienz. Chinas Wirtschaftswachstum ist verglichen mit den großen Volkswirtschaften der Welt unter den besten. Xi Jinping wird auf diesem Parteitag für weitere 5 Jahre im Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei bestätigt werden. Seine Machtfülle wird weiter wachsen. Er kann erstmals das wichtigste Machtgremium der Partei nach eigenen Vorlieben besetzen und noch mehr seiner Gefolgsleute in führende Positionen bringen. Alles dreht sich um den großen Führer Xi. Und der weist seiner Nation an diesem Morgen mit großen Worten den Weg. Der Sozialismus chinesischer Prägung ist in eine neue Ära eingetreten. Das chinesische Volk, das in modernen Zeiten viel gelitten hat, tritt jetzt in eine neue Phase ein. Erfolgreich, florierend und stark. Wir stehen vor einer großen Zukunft und der Wiedergeburt der großen chinesischen Nation. Xi Jinping hat innenpolitisch repressiver und autoritärer regiert als seine Vorgänger. Außenpolitisch strebt er nach einer bestimmenden Rolle in der Weltpolitik. China möchte aufsteigen zur Supermacht. Den Aufpasser mit der roten Binde, Mei Yunzhang, machen solche Visionen stolz. Kein schlechtes Wort würde er über seinen Präsidenten verlieren. Stattdessen ein weiter so. Der Antikorruptionskampf muss weitergeführt werden. Die Bekämpfung der Armut ist eine großartige Strategie. Die Schere zwischen Arm und Reich muss sich weiter schließen. Und die Verteilung der Einkommen sollte gerecht sein.
Axel Dorloff berichtete aus Peking zum Parteitag der KP. In Frankfurt hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Schweizer Spion begonnen. Daniel M. soll Informationen über deutsche Steuerfahnder an den Schweizer Geheimdienst weitergegeben haben. Und zwar darüber, wie und von wem die deutsche Finanzverwaltung Steuer-CDs angekauft hat. Das glaubt die Staatsanwaltschaft. Heike Borowka ist unsere Korrespondentin am Oberlandesgericht in Frankfurt. Und ich habe sie gefragt, wie der Angeklagte heute vor Gericht aufgetreten ist.
Dieser Mann ist relativ offensiv aufgetreten. Zum Beispiel besteht er anders als viele andere Angeklagte überhaupt nicht darauf, dass sein Gesicht gepixelt wird. Das heißt, auf Fotos und im Fernsehen wird dieser Mann erkennbar sein. Er selbst sieht sehr mitgenommen aus, sehr schmal, ein grauhaariger 54-Jähriger mit fast eingefallenem Gesicht. Daniel M. ist ein ehemaliger Polizist und eine durchaus dubiose Erscheinung, würde ich sagen. Denn dieser Mann hat offenbar auch für den BND gearbeitet, also für den deutschen Geheimdienst. Er soll versucht haben, Bankdaten an den doch ziemlich bekannten Geheimagenten Werner Maus mal verkauft zu haben. Dafür war er in der Schweiz auch festgenommen worden. Und bei diesen Vernehmungen soll er die Behörden auf seine Agententätigkeit für die Schweizer aufmerksam gemacht haben. Wenn das alles stimmt, dann haben wir es hier mit einem Doppelagenten zu tun, allerdings mit einem ziemlich unerfolgreichen. Eine Schweizer Zeitung hat ihn mal Agent 000 genannt.
Und wie ist dieser erste Prozesstag verlaufen?
Die meiste Zeit haben Richter, Verteidiger und die Vertreter der Bundesanwaltschaft dazu genutzt, eine Verständigung zu finden. Also das, was wir landläufig einen Deal nennen. Und da geht es um eine Bewährungsstrafe von 1,5 bis 2 Jahren. Darüber sind sich auch alle einig, aber die Bedingungen müssen stimmen. Für die Bundesanwaltschaft heißen sie, Daniel M. muss ein glaubhaftes und auch ein wahres Geständnis ablegen. Und er muss sagen, wer diese bislang unbekannte Quelle ist, die er in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen platziert haben soll. Das ist aber schwierig, weil Daniel M. sagt, die gibt es überhaupt nicht. Die Richter verlangen von ihm, dass er mal sagt, was mit dem Geld eigentlich passiert ist, das vom Schweizer Geheimdienst geflossen sein soll. Insgesamt geht es um 90.000 Euro. Alle betonen aber, das Geständnis muss wahr sein. Das heißt, der Angeklagte soll hier nicht irgendetwas behaupten, nur damit er mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Darüber denken nun die Verteidiger nach. Deshalb wurde der Prozess unterbrochen. Nächste Woche Donnerstag soll es weitergehen, und zwar mit einer schriftlichen Erklärung des Angeklagten und natürlich mit der Entscheidung, wird es eine Absprache geben und wie wird die aussehen.
Heike Borowka war das über den Prozess gegen einen mutmaßlichen Schweizer Spion in Frankfurt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, der hatte mehrere Rockergruppen verbieten lassen, weil er sie als kriminelle Organisationen eingestuft hat. Sein Nachfolger, der neue NRW-Innenminister Herbert Reul, setzt diese Linie fort. Heute Morgen haben mehr als 700 Polizisten Privatwohnungen der Hells Angels durchsucht in 16 Städten an Rhein und Ruhr. Die Beamten wollten damit ein Verbot von 2 Rockergruppen der Hells Angels durchsetzen. Aus Düsseldorf, Bettina Altenkamp.
Schluss aus. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat heute die im Raum Düsseldorf aktive Gruppe der Hells Angels MC Concrete City und deren Teilorganisation verboten. Denn Haupteinnahmequelle der Rockergängen sind Zuhälterei, Drogenhandel und Gewinne aus Glücksspielautomaten. Für Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul ist damit klar:
Es geht diesen Clubs nicht um Motorradfahrerromantik oder Brüderschaft, sondern es handelt sich um kriminelle Organisationen.
Mit dem klaren Ziel, Geschäfte zu machen, vorwiegend nicht legale, und sich gegen andere Rockergangs zu behaupten. Ein Beleg dafür könnten auch die sichergestellten Waffen sein. Revolver, Gewehr, Messer und Armbrust. Das war aber noch nicht alles, sagt Lars Lindemann, Sprecher der Essener Polizei, die den Großeinsatz heute koordiniert hat.
Wir haben in den über 50 Objekten, die wir aufgesucht haben, zahlreiche Motorräder, Bargeld, Kutten, aber auch IT-Geräte beschlagnahmt.
Null Toleranz lautet das Motto der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Umgang mit kriminellen Rockergangs. Derzeit gibt es allein in Nordrhein-Westfalen 91 verschiedene Ortsgruppen mit mehr als 2.100 Mitgliedern. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul will klare Kante zeigen.
Die Autorität und das Gewaltmonopol des Rechtsstaates respektieren diese Rocker und ihre selbsternannten Outlaws nicht.
Dass ein Anwalt der heute verbotenen Hells Angels den Großeinsatz der Polizei kritisiert, weil beispielsweise auch Privateigentum beschlagnahmt worden sei, etwa Motorräder, lässt den nordrhein-westfälischen Innenminister ziemlich kalt.
Wenn die Damen und Herren aus diesem Club der Meinung sind, das wäre falsch, dann gibt es die Möglichkeit, das zu beweisen. Und da hat der Rechtsstaat alle Mittel zur Verfügung. Die sind jetzt bei uns und stehen sicher verwahrt.
Ein Bericht von Bettina Altenkamp war das aus Düsseldorf. Und das war auch das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.